Nicht nur News, sondern Hintergründe. Payment in Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath.
Hallo und herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von paymentbanking.com. Ich sehe, wir streamen irgendwie live. Ich weiß nicht, wer uns hier zugucken kann, aber angeblich ist es jetzt irgendwie live, sagt unser System. Aber André, wir lassen uns davon nicht überrumpeln. Wir machen einfach unsere News des Monats für den Juni 26. Aber bevor wir anfangen, lass uns doch vielleicht nochmal ganz kurz zurückblicken auf die KI-Exchange.
Ja, sehr gerne. Also hallo Jochen. Sehr gerne auf die KI-Exchange zurückgucken, wobei ich sagen muss, dass ich schon den halben Tag dort war. Aber erstmal.
Jetzt waren wir schon in Hamburg und du warst nur einen halben Tag da.
Erstmal war ich happy, dass es in Hamburg war, genau das. Dann das Zweite muss ich sagen, ich war ganz angetan von der Location, auch wenn der Blick aufs Wasser fehlte. Es sah zwar die Hafen City, aber halt nicht erste Reihe und ein bisschen Sutterer. Trotzdem fand ich die Location echt gut. Sie war auch dem Wetter entsprechend, fand ich auch sehr gut, weil man viel draußen sein konnte. Allerdings fand ich das Beste eigentlich, was ich mitgenommen habe, die Kombination aus Vorträgen beziehungsweise Plenum-Vorträge, wenn man das so nennen mag, mit ein paar Panels und ein paar Inspirationen. Aber was ich halt vor allen Dingen gut fand und das passte vielleicht auch ganz gut zu dem Zeitpunkt, wo wir uns momentan mit AI befinden, zu Erfahrungsberichten im kleineren Rahmen. Und das war auch wiederum an einem Ort, den ich irgendwie ziemlich gut fand, nämlich im Keller. Und dort war das eher so, ich weiß gar nicht, wie man sagen kann, es fühlte sich eher clubartig an, vielleicht ein bisschen. Diejenige, die vorgetragen hat, stand so ein bisschen in der Mitte und drumherum saßen die Leute fast schon im 360 Grad um einen herum. Du hast vorgetragen, musst vielleicht mal ein bisschen sagen, wie sich das anfühlte, weil du ja vielleicht fast ein bisschen tanzen durftest oder dich im Kreis drehen musstest, damit du mal alle sehen konntest. Und einige Leute haben dann halt vorgestellt, was sie bisher so mit AI gemacht haben. Und das fand ich sehr gut. Das fand ich auch sehr gut für das Event. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie lang man das machen wird. Also wie lang es so ist, dass einzelne Leute wirklich zeigen, was sie mit AI gemacht haben und wann es halt eher so normal ist oder vielleicht sogar eher Infrastruktur ist, sodass es gar nicht mehr so unnormal ist oder sodass man nicht mehr zeigen sollte, was alles möglich ist oder auf dem Level zeigt, was nötig ist, möglich ist. Und ja, das war so ein bisschen so mein Takeaway von der KI-Exchange. Also genau richtig für den heutigen Zeitpunkt und schöne Mischung aus Frontend und gemeinsam diskutieren in einem Kellerclub.
Ja, also ich glaube, der Keller war natürlich super, weil da sind wir noch. Wir sind noch im Keller, wir sind noch nicht im Hochhaus oben mit AI. Aber diese Atmosphäre war insofern sehr spannend, weil du ganz viele Leute hattest, die sich da informiert haben und dann auch teilweise gar nicht wussten, wie tief AI schon nutzbar ist, also im Kontext von Softwareentwicklung etc. Weil es war halt immer noch so dieser Vorurteil, AI ist halt ein bisschen Chatbot und so eine allgemeine Intelligenz, also ein besseres Google, Wikipedia. Aber welche konkreten Anwendungen damit zu machen sind, das ist für viele noch so ein bisschen abstrakt. Auch natürlich jetzt gerade in unserem Kontext mit Banking und Financial Services war natürlich da auch die ganzen Datenschutzbedenken mitspielen, die Compliance mitspielt. Und du willst natürlich jetzt nicht irgendwie relevante Prozesse irgendwo in die Cloud schieben von der AI, wo du gar nicht weißt, was mit den Daten passiert. Und das hilft oder hat natürlich sehr stark geholfen, dann so Anwendungen wie mein Trading-Bot oder auch die anderen Anwendungen zu sehen, die jetzt unabhängig von der Compliance schon mal einen Vorgeschmack für Financial Service-Anwendungen geben kann, was heute schon möglich ist. Wohl wissend, dass das natürlich alles ein bisschen Laborcharakter hat und noch lange nicht ein Beispiel sein kann für eine richtige Anwendung in der Bank. Da muss natürlich noch viel mehr passieren. Das müssen alles lokale Modelle sein. Aber ich habe ja auch bei meinem Projekt auch klar gezeigt, dass der Weg für mich lokale LLMs auf dem lokalen Rechner sind. Und vielleicht ist das dann beim nächsten Mal das Thema, dass wir dann auch sagen können, okay, das sind jetzt auch Anwendungen, die tatsächlich so mal an der Bank laufen können, auch von der Compliance.
Absolut. Und ich hätte das auch schon vielleicht ein bisschen erhofft, wenn Sascha da gewesen wäre, die war halt von der DKB, der so ein bisschen gerade gefühlt die Speerspitze für das Thema KI im deutschen Banking jedenfalls nach außen ist. Da gibt es bestimmt ganz viele, die das im Hintergrund tun. Aber dass man auch mal ein bisschen mehr auch wirklich erfahren hätte, was Banken, was Financial Service Institute heute tun, außer möglicherweise KI-Chatbots, die dann eher einem auf den Sack gehen.
Und schöne Bildchen generieren von der KI.
Was auch immer. Also wäre wirklich mal interessant, das möglicherweise am nächsten Mal zu machen. Ja. Vielleicht ist das auch ein Ausblick, Jochen, du hast gerade schon gesagt, wir sollten kurz auch auf die Backs hinweisen, die jetzt gerade schon vom Termin announced wurde. Ich glaube, November, wenn ich mich recht entsinne, November in
Frankfurt,
wo wir dann wieder den Fokus auf das Thema Banking richten. Und ich denke, ich bin sicher, das wird nicht ohne das Wort KI, AI auskommen. Möglicherweise wird es aber auch nicht auskommen ohne das Wort Altersvorsorgedepot, was dann kurz vor dem Launch stehen wird. Vielleicht ist das jetzt auf der Bogen zur, es war kein richtig guter Übergang, aber zu unserer News.
Ja, dann lass uns doch mit der News anfangen, die uns hier zusammengestellt wurden. Es sind jetzt nicht so viele, aber ist doch einiges Spannendes passiert. Fangen wir erstmal an mit Statistiken. Wir haben ja lange die EHI-Statistiken auch im Blog und im Podcast immer wieder zitiert und verfolgt und kommentiert. Jetzt gab es eine interessante Studie von der Bundesbank, die auch erstmal von der Bundesbankseite und nicht nur vom Handelsseite belegt, dass bargeldlose Zahlungen in Deutschland den Bargeldumsatz überschreiten.
Ja, also ich glaube, wir waren schon mal kurz davor, wenn ich mich entsinne, bei Corona. Da gab es, glaube ich, auch schon mal irgendwann solche Zahlen, dass das bargeldlose Bezahlen sehr nach vorne gepusht wurde. Bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich damals schon vorne lag, aber jetzt, ja, deutlich überholt. Ne? Also man würde sagen, eine absolute Mehrheit, wenn man auf Parteien gucken würde.
Ja, und vor allem, was da auch rauskam, so diese zunehmende Frustration der Zahlenden, also der Digitalzahlenden, wenn sie nicht auf digitale Zahlungsakzeptanz stoßen. Und das ist so ein Widerspruch, weil eigentlich ist alles gestiegen. Also ich habe mehr denn je digitale Zahlungsakzeptanzstellen. Trotzdem sind die Leute frustrierter denn je, wenn sie auf einen Cash-Only-Händler kommen. Also das ist auch so ein bisschen das neue Normal.
Ja, genau. Aber das liegt aber daran, dass du halt ein Pattern hast und dass du halt gar kein Bargeld mehr hast. Ne? Also ich habe das jetzt gerade am Wochenende wieder gehabt. Am Samstag und am Sonntag bin ich mit meinen Jungs zusammen Rad gefahren. Und es gibt bei uns so auf unserer Runde, wenn wir hier im Westen fahren, immer einen Bäcker. Und dieser Bäcker, da trinkt man dann gerne mal einen Kaffee am Morgen und isst vielleicht noch ein Brötchen. Das ist auch der einzige eigentlich auf der ganzen Runde. Und dieser Bäcker akzeptiert bis heute nur Bargeld. Und wir vergessen es dann immer wieder, dass wir wirklich Bargeld mitnehmen müssen. Und ich hatte zum Glück welches dabei, aber die beiden anderen nicht. Und Bert und ich hatten am Samstag schon die Erfahrung, dass wir wieder Bargeld brauchten. Am Sonntag dann wieder, weil selbe Runde. Und der Dritte im Bunde am Sonntag meinte so, die nehmen kein Bargeld? Nee, die nehmen kein Bargeld. Was ich damit sagen will, die Pattern verändern sich und früher hast du beides mit dir rumgesteppt und du hast dich nicht darüber aufgeregt. Heute passiert es mir und wahrscheinlich auch einigen anderen immer wieder, dass sie gar kein Bargeld mehr dabei haben und insofern ist der Frust, dann irgendwo zu stehen und nichts zu bekommen, jetzt an der Stelle mal den Kaffee und das Brötchen, deutlich höher. Und deshalb kann ich total nachvollziehen, woran das liegt, dass da die Frustschwelle gestiegen ist.
Ja, ich habe in meiner Satteltasche bei meinem Fahrrad, die Frustschwelle ist gestiegen.
Genau.
Ich habe an meiner Satteltasche auf meinem Fahrrad, wo auch ein neuer Schlauch drin ist, da liegen irgendwie 20 oder 10 Euro, ich weiß gar nicht wie viel, so
Not-Euro. Aber irgendwann sind die weg, Jochen, das ist bei mir nämlich auch so. Irgendwann sind die weg und aufgebraucht von vielen Kaffee und da muss man es immer nachlegen, wie den
Schlauch. Ja, okay, klar. Bleiben wir beim Bargeld. Die EU plant, und das ist jetzt auch nichts Neues, aber das wird sich wohl jetzt einigermaßen materialisieren, auch im Kontext des digitalen Euro-Gesetzes, plant eine gesetzliche Stärkung von Bargeldakzeptanz, was de facto heißt, dass diejenigen, die heute diese No-Cash-Schilder haben, also dass ich bilateral sage, wenn du hier reinkommst, meine AGBs mit dir besagen, ich akzeptiere kein Bargeld, dass das nicht mehr möglich ist. Also dass dann wir im Grunde auch so einen kleinen Rolle rückwärts haben hinsichtlich Bargeldakzeptanz. Also ich kann es nicht mehr ausschließen, sondern ich muss, weil es ein gesetzliches Zahlungsmittel ist, das akzeptieren. Das wird bestimmt für die ein oder anderen Festivals, Fußballstadien oder gar die Rolle, die da überall rumstehen, durchaus schwierig sein, wie man da irgendwie Bargeld akzeptiert. Vielleicht gibt's ja demnächst so eine Kasse mit Münzeinwurf beim Roller.
Das geht aber um den Einzelhandel. Ich bin mir nicht sicher.
Ja. Ich übertreibe bewusst.
Bei so Special Events wie einem Konzert und auch wie einem Fußballstadion möglicherweise doch noch darauf verzichten kann. Das könnte ich mir jedenfalls vorstellen.
Ja, aber insofern, das macht aber aus Populismus-Kontext Sinn, weil ja. Es gibt ja da rund um den digitalen Euro sehr viel, auch in Social Media sehr viel interessante Thesen, die mit der Realität nichts zu tun haben, muss man freundlich ausdrücken.
Ja, absolut. Also ich glaube, das ist total richtig, dass man beides einfach ermöglicht und die gesetzlichen Zahlungsmittel einfach zu einer Annahmeverpflichtung, macht. Das macht, glaube ich, total Sinn, uns um genau dem etwas entgegenzusetzen, dass irgendwer schreit, ey, die wollen uns verbieten, das und so weiter. Also lass sie weiter mit Bargeld zahlen. Und Schweden macht es ja gerade genauso. Also das ist irgendwie auch ganz, ganz interessant, was da gerade in Schweden passiert. Ne?
Ja, das ist der nächste Punkt. Die machen eine Rolle rückwärts, weil letztendlich spielt Bargeld in Schweden gar keine Rolle mehr. Die sagen, da aus Kontext Cyberangriffen, kritische Infrastrukturen, vielleicht auch, weil da der Nachbar Russland ist. Man weiß nicht, wie Russland
das ist. Ja, und letztens auch der große Ausfall von Netz, wenn du die
erinnerst. In Dänemark, genau.
Ja, es war ganz Skandinavien. Es war ganz Deutschland.
Skandinavien. Ah, okay.
Überall da, wo Netz war ja betroffen und ja. Dänemark ist, glaube ich, der größte. Ich glaube, in Dänemark ist Netz am relevantesten.
Ja.
Deshalb ist es da am größten aufgetreten. Aber es war auch in Schweden. Und insofern, vielleicht sind das genau die, was du gerade schon gesagt hast, die potenziellen Cyberattacken, die man ja dann sehr häufig auch aus Russland kommend vermutet, dass die dann dazu führen, dass man sagt, okay, wir müssen halt eine gewisse Souveränität, wir müssen ein Fallback-Szenario haben. Und deshalb ist das Bargeld, bevor ich dann mit Kirschen bezahle und Tauschgeschäfte mache, doch noch die bessere Variante.
Ja, die gehen sogar noch ein bisschen weiter. Also wie man ja irgendwie so eine Notreserve hat oder haben sollte für Wasser und irgendwie Konserven, soll man auch eine Notreserve von Bargeld haben.
Jochen, wir haben beide in unserem Bekanntenkreis mindestens zwei Menschen, die du auch kennst, bei denen es auch so ist. Die ihren gepackten Rucksäcke haben, wo Bargeld drin ist.
Ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich kann zur Not noch in meine Satteltasche von meinem Fahrrad gehen.
Das fällt mir schwerer, aber ja.
Lass uns ganz kurz über die nächste Meldung springen und dann gleich machen, weil es eigentlich eher zu dem Bargeldthema passt, nämlich der digitale Euro. Das Europaparlament stimmt für die Einführung des digitalen Euros, also letztendlich ist der Weg dafür freigemacht. Mit 43 Ja-Stimmen ist das durchgegangen. Der Kollege von Bösenlager von Volt, den wir, glaube ich, auch mal im Podcast hatten,
Damian, ja.
Der sagte irgendwo in einem Interview, er geht erstmal Party machen mit seinen Freunden, als Freude, dass der digitale Euro durch ist.
Ja, Damian war ja derjenige, der das Ganze, glaube ich, auch als Berichterstatter irgendwie begleitet hat. Und wir hatten ja durchaus ein, zwei Mal Gespräche mit ihm auch darüber. Und ich habe ihm halt auch gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das wirklich so verpflichtend machen müssen. Und lass mal drüber nachdenken, ob es nicht auch privatwirtschaftliche Alternativen dazu gibt. Also einfach nicht unbedingt, dass es so von oben aufoktroyiert wird. Aber er war ein starker Verfechter davon. Das passt natürlich auch zur Idee von Volt, zu sagen, wir brauchen eine europäische Souveränität, auch im Zahlungsverkehr, auch wenn wir die mit SEPA natürlich auch in Teilen schon haben, aber das nochmal erweitert um einen echten digitalen Euro. Und du bist ja auch ein großer, kann ich sagen, Freund, Verfechter, jedenfalls Kenner der Materie.
Freund nicht, aber ich tu mich damit mehr und mehr anfreunden, sagen wir mal so.
Genau. Und insofern kannst du wahrscheinlich dann mit Damian feiern gehen. Und ja, er hat es gefeiert, ich habe es auch gesehen. Und ja, freut mich, dass eine europäische Partei wie Volt dann möglicherweise auch ein bisschen dazu beitragen konnte, dass so eine europäische Idee dann auch im Europaparlament genug Ja-Stimmen bekommen hat.
Also ich glaube, es macht total Sinn, weil auch, du sagst, mit der europäischen Alternative, vermutlich meinst du damit Vero, ist halt keine paneuropäische Alternative, sondern wieder nur eine fragmentierte. Und solange die Privatwirtschaft es eben nicht schafft, eine paneuropäische Alternative aufzusetzen, braucht es leider dann halt dann doch das Eingreifen des Staates. Ob das so sinnvoll ist, fünf Fragezeichen.
Fühlt sich ein bisschen an wie Kanone aufs Batzen.
Ja, das ist natürlich, ich glaube, wenn man irgendwie, wenn du dich mal versetzt in die Lage des Regulators, du hast irgendwie mit der PSD1 schon gesagt, jede Karte muss an jedem Terminal in Europa funktionieren, das ist jetzt irgendwie 20 Jahre her, die Banken haben es nicht gemacht, haben sich dann so eine Compliance-Abhängigkeit zum Mastercard Visa gerettet. Dann haben sie den gleichen Mist, den sie mit ihren lokalen Debitkarten gemacht haben, wieder auf der Digital-Payment-Seite gemacht, also die Bisums, die Verus und Co. Irgendwann ist, glaube ich, dann auch dem einen oder anderen Regulator so der Geduldsfaden gerissen, nach dem Motto, die kriegen es nicht hin.
Ja. Oder wollen es nicht.
Oder wollen es nicht. Genau, es gibt ja da verschiedene Gründe. Apropos wollen, lassen wir beim Thema bleiben. Es gibt jetzt zumindest 50 Finanzdienstleister, die sich beworben haben, um in der Pilotphase dabei sein zu wollen. Davon auch ein paar Großbanken in Deutschland. Deutsche Bank ist dabei, die DZ-Bank ist dabei, die Helaba ist dabei, PayOne ist dabei. Die sind noch nicht gewählt. Also die EZB nimmt dann irgendwie oder den 50 Mitgliedern oder Bewerbungen wählt sie aus, wer es ist. Also es kann auch sein, dass dann der ein oder andere doch nicht dabei ist. Aber ist zumindest mal ein Signal, dass auch so der starke Pushback der Bankenseite jetzt gerade aus dem genossenschaftlichen Sparkassenbereich so sich ein bisschen auflöst und so ein bisschen operative Betriebsamkeit sich durchsetzt, oder?
Ach, weiß ich nicht, ob man das unbedingt als Kehrtwende bezeichnen sollte. Und ich glaube, du musst einfach auch teilweise Dinge, die du vielleicht dann erstmal nicht haben wolltest, dann irgendwann umarmen, um sie auch noch beeinflussen zu können. Und das ist, glaube ich, eher der schlauere Weg, anstatt sich dagegen zu stellen und zu sagen, ich kann es eh nicht mehr verhindern, wie wir gerade festgestellt haben, Gesetz ist Gesetz. Und das jetzt zu verhindern, wird nichts mehr. Also baue ich es möglicherweise, verändere ich es so, dass es dann in irgendeiner Art und Weise auch in meine Welt reinpasst.
Das ist auf jeden Fall die bessere Strategie und ich kenne auch eine große blaue deutsche Großbank, die genau diese Strategie von Anfang an hatte, sehr proaktiv zusammenarbeiten nach dem Motto, wenn wir es nicht verhindern können, dann tun wir es doch irgendwie beeinflussen. Ob du jetzt es noch in irgendeiner Weise beeinflussen kannst, würde ich mal fünf Fragezeichen dahinter machen. Also die Messe ist schon gelesen.
Aber ich glaube, beeinflussen in dem wie genau kannst du es mit Sicherheit noch über eine Pilotphase, bin mir ziemlich sicher.
Da glaube ich nicht mehr dran. Da ist schon so viel Wasser den Main runtergeflossen und so viel definiert im Frankfurter Osten. Ich glaube, da ist nicht mehr viel Beeinflussung möglich. Aber schauen wir mal, was bei der Pilotphase rauskommt. Bleiben wir bei der EZB. Ganz anderes Thema. Die EZB ist plötzlich in der Situation wie die BaFin bei N26, weil die EZB sagt plötzlich, hey, wir brauchen bessere interne Kontrolle bei Revolut und hat auch im Grunde fast wie vergleichbar bei N26 der Revolut klar gesagt, ihr dürft keine neuen Produkte rausbringen, ihr müsst jetzt einen Deckel haben von Neukunden. Also letztendlich Déjà-vu, was wir aus Deutschland kennen, jetzt für Revolut und durch die EZB.
Ist das wirklich so, dass sie schon einen Neukundendeckel announced haben? Das habe ich bisher noch nicht gelesen, sondern was ich bisher gelesen habe, ist, dass sie eine Kritik geübt haben an der Geschwindigkeit des Herausbringens neuer Produkte und ob dort noch genug Kontrollmechanismen vorhanden sind. einen Neukundendeckel habe ich noch nicht gelesen.
Das kann sein, dass ich das in dem Kontext irgendwo gelesen habe, nach dem Motto, dass es dann quasi das Schwert ist, was da zumindest mal auf den Tisch gelegt wurde als Waffe, nach dem Motto, wenn ihr nicht spurt, dann.
Das war ja bei anderen auch so, dass es zuerst so war und danach in der Tat das scharfe Schwert der Neukundenbeschränkung dann irgendwann rausgekommen ist. Das wäre natürlich hart für die Kollegen von Revolut, aber ehrlich gesagt, Jochen, verstehen tue ich das ein bisschen. In der Geschwindigkeit, in der Revolut neue Produkte rausbringt, würde ich auch dann und wann und verbunden mit der Geschwindigkeit, in der sie wachsen.
Ja.
Also würden sie nur neue Produkte rausbringen, aber gar nicht so viele neue Kunden damit gewinnen, würde ich vielleicht sagen, so, pff, who cares? Aber die Geschwindigkeit von beidem ist natürlich wirklich etwas, was wir bisher noch nie gesehen haben. Und insofern kann ich verstehen, dass dann auch die Aufsicht sagt, ey, warte mal, das kennen wir so nicht. Lass mal genauer hingucken. Und wir hoffen mal, dass ihr es im Griff habt. Wenn ihr es nicht im Griff habt, lass mal gemeinsam darüber nachdenken, wie wir es in den Griff bekommen.
Ja, ja. Schauen wir mal.
Ich hoffe, dass es so konstruktiv ist.
Dann ein anderes Thema. Audi-Wallet. Eigentlich eine gesetzliche Verpflichtung, auch eine europäische gesetzliche Verpflichtung, muss eigentlich zum 31.12. da sein. Wir haben eine kleine Verschiebung bekommen zum 2. Januar. Da gibt es jetzt erste Signale, dass der Starttermin in Deutschland gefährdet ist. Es gibt diese Sprunginnovation Agentur in, ich glaube, Leipzig oder Dresden irgendwo. Da gibt es Probleme. Das Projekt scheint verzögert zu sein. Ist zwar ein Prestigeprojekt, es gibt teilweise angeblich Interessenskonflikte und es wird auf jeden Fall, surprise, surprise, war beim letzten Mal so, gab auch ein bisschen Aufschrei in Social Media, dass ich da die Unverschämtheit besessen habe, die Zahlungsfunktionalität in Frage zu stellen. Die Zahlungsfunktionalität kommt nicht, wird erstmal nach hinten verschoben, es kommen nur die absoluten Basics. Also für mich jetzt keine große Überraschung, aber das ist ein Riesenprojekt und jetzt haben wir schon so ein bisschen Stuttgart 28.
Also so hart würde ich das jeweils noch nicht sehen.
Das war jetzt übertrieben, ja.
Genau. Und es gibt ja auch kein Datum bei Stuttgart. Die Bahn gibt ja keinen mehr raus. Ich hoffe mal, dass hier irgendwann dann doch wieder ein Datum rauskommt. Ja, eigentlich bin ich ein großer Freund der Sprunginnovationsagentur von Sprint. Ja. Weil ich glaube, das tut Deutschland total gut. Ja. Und was die in einigen Bereichen machen, ist, glaube ich, wirklich bahnbrechend und für uns wirklich super. Also da können wir noch der Regierung Merkel danken dafür, dass sie das Ganze auf den Weg gebracht hat. Und ich hoffe nicht, dass die in irgendeiner Art und Weise jetzt durch die ganzen Problematiken und Einschränkungen im Haushalt, dass denen Geld gestrichen wird. Zurück zum Thema Identity. Ich fand es eigentlich gut, dass es dort mit aufgehangen wurde.
Ja.
Und ich glaube, sie haben eine Ausschreibung gemacht, wo auch die Kollegen, glaube ich, von Lissi auch in Teilen was gewonnen haben. Ich weiß gar nicht, ob das in bestimmten Bereichen verschiedene Sieger gab. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber vielleicht sollte man da mal irgendwann Helge nochmal in den Podcast einladen. Er hat mir schon mal irgendwann da, um uns einfach mal ein aktuelles Bild geben zu lassen. Weil ich kann gerade einfach auch nur sagen, ja, schade, dass es verspätet ist. Ich finde es gut, wenn man dann erst die Funktionalitäten beschränkt und trotzdem rausgeht.
Ja.
Anstatt zu sagen, wir wollen irgendwie alles machen, dass die Verbraucherzentrale Bundesverband rummompert, finde ich es eher ein gutes Zeichen dafür, dass es eine Relevanz bekommt. Ansonsten, ja, vielen Dank für das Mompern.
Also ich freue mich auf den Tag, ich hoffe, es ist der 2. Januar 27, dass ich aus meinem kleinen Mäppchen hinter meinem iPhone, was ich da mit mir rumschleppe und da auch irgendwie einen 20-Euro-Notschein drin habe, meinen Personalausweis rausnehmen kann, weil ich ihn nicht mehr mit mir rumschleppen muss. Also ich warte händeringend darauf, weniger Plastik mit mir herumzutragen.
Ich habe jetzt ein paar Mal das einfach die gute Erfahrung gehabt, wenn ich ihn digital nutzen konnte. Zur Kontoeröffnung kürzlich nochmal und kürzlich auch zur Kfz-Anmeldung habe ich das Ganze auch gemacht und Abmeldung genauso. Das war super.
Wenn du deine PIN kennst, was leider nicht alle können, ist das ein sensationeller Prozess. Man muss einmal durchgemacht haben.
Auf diesen Post-it, den ich dann hinten auf mein Handy draufklebe. Natürlich nicht.
Ja, aber es geht mir genauso. Also wann immer ich jetzt auf Financial Services KYC-Prozesse stoße, wo ich eben durchs furchtbare Videodent gehen muss und eben nicht hin draufhalten können, die PIN eingeben kann, nervt es mich, weil ich also keine Lust habe.
Genau, wenn du es einmal erlebt hast, dann sagst du, ey, bitte nicht mehr anders.
Genau, genau. Ja, wollen wir hoffen, dass das dann zumindest jetzt die Kernidentifikation tatsächlich zum 2. Januar kommt und es dann nicht keine weitere Verzögerung gibt. Und ich meine, ansonsten sind wir nicht compliant zu Europagesetz. Also, wie in Deutschland, kann ja gar nicht sein. Die Sparkassen planen den Start des digitalen Altersnachweises mit Google. Da habe ich erst mal ein bisschen mich im Kopf gekratzt, weil Google doch jetzt nicht irgendwie die Nummer 1 Adresse ist im Kontext auch diverser anderen souveränen Initiativen von den Sparkassen. Nichtsdestotrotz, sie machen jetzt die Altersverifikation mit Google. Also sprich, ist man über 18 oder unter 18?
Was ja wahrscheinlich dann auch mit dem digitalen Personalausweis und der EuDi-Wallet genauso funktionieren sollte. Oder ist die EuDi-Wallet erst möglich für Leute ab 18?
Bin ich nicht so tief drin. Ich würde mal davon ausgehen, dass wir dieses Ü18, U18-Merkmal auch bei der EuDi-Wallet haben.
Genau, würde ich auch davon ausgehen. Ist auf dem Perso eh drauf. Ja. Also, warum Google? Ich glaube, das ist einfach super relevant. Weiterhin, wir haben ja nicht eine hundertprozentige Penetration von iOS. Und insofern, ich habe das kürzlich auch mal mit einem Kollegen besprochen, als ich darüber sprach, wie eigentlich die Mobile Payment Verteilung ist. Und er sagte halt auch, dass es bei Google Payment oder wie heißt es dann jetzt? Google Pay?
Google Pay.
Google Pay einfach. Das ist genauso groß, der Marktanteil mindestens wie bei iOS. Und insofern würde ich das mal nicht unter ist nicht relevant verbuchen, also nicht unter nicht relevant, sondern sagen, ey, genauso relevant, wie es iOS wäre und dieses Altersnachweis ins Android-Betriebssystem reinzubekommen, ist mit Sicherheit sehr hilfreich. Warum sie es mit Google machen, ich weiß es nicht.
Dann, wir haben gerade eben schon kurz über Vero gesprochen, die versuchen auf der einen Seite nach UK zu gehen, auf der anderen Seite haben sie Österreich gewonnen, die österreichischen Banken schließen sich jetzt auch Vero an.
Ich glaube, es gab heute nochmal ein Announcement, ne, dass sie jetzt wirklich auch Shareholder geworden sind, die österreichischen.
Ja, erstmal Gratulation an Vero, ist glaube ich ein wichtiger Schritt, wird es ein bisschen zentraleuropäischer im Vergleich zum bisherigen Status. Ich habe mir nur bei dem...
Ja, und auch osteuropäischer, ne, weil das darfst du nicht vernachlässigen. Also die erste Bank zum Beispiel und auch die anderen österreichischen Banken, Raiffeisen, haben auch sehr, sehr starke Footprints in Osteuropa. Also Rumänien, Ungarn, Tschechei, Slowakei und der ganze Balkan ist stark geprägt von diesen Banken. Und insofern, wenn Vero in Österreich kommt, heißt das nicht, dass Österreich in Vero, dass Vero in Österreich kommt, sondern halt stark vertreten auch in Osteuropa.
Ja, wobei, da haben wir natürlich auch jetzt lokale Methoden und da weiß ich nicht, ob dann Vero gegen eine etablierte lokale Methode anstinken kann. Aber in den Ländern, wo es nicht ist, ist es auf jeden Fall eine Option.
Ja.
Gleichzeitig versucht Vero nach UK zu gehen und da kam so wieder ein bisschen die alte Überheblichkeit rüber, auch damals, wie man mit den Spaniern umgegangen ist, die schon ein etabliertes Zahlverfahren haben und Vero war eine Idee und dann sagt man in Spanien, du, Zahlverfahren einstellen. Die britischen Banken planen ein britisches Vero und jetzt sagt dann ein Euro-Mann von EPI, hör zu, der Strategiechef, das macht überhaupt keinen Sinn, dass ihr das macht, kommt doch zu Vero. Also manchmal fragt man sich echt so Eigenbild, Fremdbild und diese Überheblichkeit, auf welcher Basis haben sie das denn eigentlich?
Also ich fände es super, wenn Vero auch in UK verfügbar würde. Ich glaube, es gibt heute noch kein richtiges UK-bankenbasiertes Peer-to-Peer, ne?
Die arbeiten dran. So, ja, da ist genau, natürlich der gleiche.
Heute noch keins.
Die Diskussion. Genau, genau.
Ja.
So, und interessant ist es zu sehen, werden die britischen Banken mit einem europäischen Euro-Vero dann in Pfund zusammenarbeiten oder ihr eigenes Ding machen? Ich glaube, die Antwort zu kennen. Aber schauen wir mal.
Let's see. Aber noch mal ganz kurz zurück. Ich glaube, das ist einfach jetzt mittlerweile schön zu sehen, dass sie Schritt für Schritt machen. Also ich glaube, der deutsche Point of Sale sollte, glaube ich, dieses Jahr noch kommen. Ich glaube, sollte eigentlich jetzt da sein. Kommt, glaube ich, jetzt wie Ende des Jahres, ne? Die ersten Point of Sale Sachen. Ich habe es dummerweise im E-Commerce noch nicht so häufig gesehen, aber ich bin bin auch nie auf so vielen Shops, ehrlich gesagt. Aber im Peer-to-Peer habe ich es jetzt in der Tat wirklich ein paar Mal mit Freunden, wie sagt man, gemacht. Das
ausgetauscht.
Geld ausgetauscht. Von links nach rechts und da habe ich Vero genutzt und ja, freue mich, wenn wir das dann irgendwie, so wie sonst immer die Kollegen von Weltsparen jedes Mal im Podcast haben, haben wir möglicherweise jetzt jedes Mal Vero im Podcast.
Ja, also letztendlich, die machen die richtigen Schritte. Ich weiß nicht, ob es reicht im Kontext des digitalen Ohrs, über den schon gesprochen haben, mit dem Mandat auf der Händlerseite, dass das Fenster nicht schon längst zugeht. Aber nicht machen ist auch keine Option. Also von daher sollen sie mal machen. Dann die Kollegen von Worldline ING haben die erste agentbasierte Zahlung in Europa durchgeführt. Das wunderte mich ehrlich gesagt, dass die das waren und nicht in irgendwie ein Stablecoin, aber so zumindest die Pressemitteilung, sie hätten hier einen KI-Agenten gehabt und eine End-to-End-Zahlung durchgeführt.
Auf beiden Seiten. Ich glaube, das ist der Punkt, ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ansonsten noch keine Agents geshoppt haben. Also da müsste Mike hat wahrscheinlich schon 1000 Sachen über seinen Agenten gekauft. Aber hier geht es ja um Käufer und Verkäufer, ne? Also das einfach komplettes Agentic Payment auf Käufer- und Verkäuferseite stattgefunden hat. Ich glaube, das ist wahrscheinlich irgendwie eher die Meldung hier gewesen.
Ja, ja, total. Und dann kleiner Exkurs. Ich war die Woche bei dem Stripe-Event in Berlin. Und abgesehen davon, dass es irgendwie Apple-like, durchgeskriptet, höchst professionell war, geht bei denen alles auf Agentic Payment. Es liegt natürlich daran, dass die irgendwie hinten dran der Zahlungsabwickler von den ganzen Agents sind, also ChatGPT und Claude und wie sie alle heißen, natürlich da auch ganz anders denken. Aber ich hatte so ein paar Déjà-vus, wie als PayPal damals so vor 15 Jahren das ganze Thema Mobile und In-App Payments sehr stark gepusht hat und irgendwie alle gesagt haben, ich wollte nicht In-App bezahlen und Mobile bezahlen, so ein Quatsch. Und da sehr, sehr stark und sehr früh auch Marktanteile gewonnen hat. Das ist im Grunde eine gleiche Härte der Strategie, die Stripe da an den Tag legt und auch viel weiter gedacht hat als alles, was ich bislang gesehen habe. Muss man sagen, Hut ab, was da gemacht wurde und mal gucken, ob sie das dann auf die Straße bekommen.
Ich glaube, auf die Straße bekommen war bisher nicht das Problem von Stripe.
Nö, hast du recht. Und wenn nicht hier, dann woanders.
Absolut.
Die Kollegen von Trade Republic haben ein Rekordergebnis generiert, einen Geschäftsbericht in Höhe von 232 Millionen Euro Gewinn und haben auch oder starten jetzt ein eigenes Handelssystem und seit heute sogar auch Trading nicht nur off-Börse auf Privatmarktplätzen, sondern auf den richtigen Börsen, also Xetra und Co.
Ich glaube, 30.000 Plätze.
Das ist nicht schlecht. Also die haben auch wir haben gerade über Execution gesprochen, die legen auch eine Execution an den Tag. À la bonne heure.
Absolut. Und die Aktie von Lang und Schwarz ist heute um 20% runtergegangen nach dem Announcement von Trade Republic, weil die ja bisher immer über Lang und Schwarz gehandelt haben.
Ja.
Und ich habe es gerade als Push-Notification in meiner App bekommen, dass ich jetzt Best Price Execution machen kann und aus den verschiedenen Börsenplätzen auswählen kann. Ich glaube, der Unterschied ist der, dass du halt mehr bezahlst. Du bezahlst ja ansonsten immer 1 Euro für
Trade. Naja, jetzt hast du 2 Euro.
Genau, und genau das ist es, 2 Euro pro Trade. Ja, aber einfach nur der Unterschied. Du kannst weiter halt bei dem alten Pricing bleiben oder halt einen anderen Börsenplatz suchen. Und was sie rausgebracht haben, es wird dich möglicherweise interessieren, ein Web-Frontend, was wahrscheinlich so ein bisschen in Richtung Bloomberg Terminal für Arme geht, das ist auch heute rausgekommen, sodass du halt wirklich, du kennst es vielleicht von der Comdirect oder von der Consors, wo du halt auch ähnliche Terminal-artige Anwendungen für den semi-professionellen Trader hast. Das hat Trade Republic heute auch rausgebracht, sodass sie halt auch diese Zielgruppe versuchen jetzt an sich zu ziehen. Also ja, beeindruckend weiterhin, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt und ich wurde letzte Woche irgendwann gefragt, welche Gründer mich am meisten in den letzten Jahren beeindruckt haben, gerade in Deutschland, muss ich immer wieder sagen. Also die drei mit das Beeindruckendste, neben vielleicht auch, was ich auch beeindruckend finde, was Philipp immer wieder gemacht hat, Westermeier, Finde ich auch so als gebootstrapptes Unternehmen einfach auch beeindruckend. Aber ansonsten Trade Republic.
Ja, und das, was sie machen, zielt jetzt nicht auf die gemeine Sparkasse und Volksbank ab, sondern letztendlich direkte Konkurrenz zu den Comdirects, Consors und Co. Und wenn man da die Preise anschaut, was kostet Trade da auf Xetra versus was kostet Trade bei Trade Republic, dann wird es schwierig, ein teilweise zehnfache Gebühr für ein Trade dem Kunden nochmal zu rechtfertigen.
Naja, und das liegt aber auch in Teilen daran, weil sie halt die gesamte Wertschöpfungskette von Anfang an gebaut haben.
Ja.
Und niemanden mit klebrigen Händen da drin haben und natürlich einfach auch frei sind in ihrem Pricing, weil sie halt von unten kommen und nicht von oben kommen. Und da kommen die anderen halt her. Ne? Wenn du halt, hatte gestern das Vergnügen, mit Jesper zu sprechen, der mal kurz auch ein Intermezzo bei einem der Broker, bei einem anderen Broker auch ein Intermezzo hatte. Und genau diese Problematik gesehen hat. Also wenn du plötzlich von 19 Euro Trade auf 1 Euro runtergehen willst, wird es halt schwer. Da musst du schon ganz, 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 ganz viele neue Kunden, ganz, ganz viele neue Trades bekommen, um das halt irgendwie aufzufangen. Also diesen Business Case durchzuziehen, da musst du schon sehr viel Mut für haben.
Ja.
Von oben kommt.
Ein anderes Vorzeige-Fintech in Deutschland macht es auch Jahresgewinn. Und das ist auch aus meiner Sicht eine tolle Story. N26, 1,6 Millionen, der erste Jahresgewinn. Trotz aller Probleme und trotz aller Häme, die auch immer N26 entgegengestoßen wurde, sie sind jetzt profitabel. Gratulation.
Ja, Gratulation, aber gleichzeitig siehst du halt den Unterschied zwischen 1,6 Millionen Jahresergebnis und 232 Millionen. Das ist zwar ein kleiner Unterschied. Aber das ist, glaube ich, genau das Problem, ne? Dass halt N26 es in der Tat nicht geschafft hat, in der Zeit, wo es relevant war, zu wachsen, aus Gründen.
Ja. Ja.
Und halt auch jetzt natürlich mittlerweile mit einem guten Product Offering da ist, aber halt auch in Teilen zu spät. Also wenn du halt den Boom mit Trading während Corona und den Boom mit Trading während mit Krypto komplett verpasst hast und den an dir hast vorbeiziehen lassen, dann ist es halt schwierig. Und das waren halt die Revenue-Treiber bei einigen anderen. Und das war nicht das Girokonto. Ne? Und ja, schade, dass sie ein bisschen den Zug aus Gründen verpasst haben.
Ja, aber trotz der ganzen negativen Nachrichten, auch der Veränderungen auf der Shareholder-Struktur, nicht Shareholder-Management im Aufsichtsrat, die Gründer raus und auch die ganze Turbulenz, die vermutlich im Unternehmen war, ist das trotzdem mal eine gute Nachricht, dass man sagt, okay, die stabilisieren sich jetzt und haben jetzt eine gute Basis, auf der sie jetzt sich weiterentwickeln können.
Absolut, ja. Keine Frage.
Dann ein anderes Fintech, was schon längst börsengelistet ist, TransferWise oder Wise, mittlerweile heißen sie ja, die haben Compliance-Probleme. Die Staatsanwaltschaft Brüssel ermittelt gegen die wegen Geldwäsche, haben angeblich Transaktionen im Bereich 500 Millionen Euro, die shady sind. Es könnte sogar zu einer Anklage kommen. Überraschend kommt es nicht wirklich, oder?
Ja, irgendwie schreit dieses Modell von Wise nahezu nach Geldwäsche. Ne, das ist halt irgendwie so, weil du halt in verschiedene Währungen sehr einfach Geld hin und her schicken kannst und deshalb glaube ich, dass es einfach so automatisch Leute anzieht und es kommt natürlich dann bei denen komplett darauf an, wie gut halt ihr KYC ist und wie gut sie halt ihr Transaction Monitoring im Griff haben.
Ja.
Und da sie ja nahezu nur Cross-Border Payments machen, wie gesagt, zieht es, glaube ich, tendenziell solche Menschen an, die in irgendeiner Art und Weise Geld waschen wollen. Und wenn du da nicht 1000%ig deine Systeme im Griff hast, bist du möglicherweise schnell dann Opfer von solchen Systemen. Und das ist ja kein Vorwurf, dass sie das mitgemacht haben, sondern dass sie es halt, wie ist der Begriff, unzureichend geprüft haben. Und was heißt unzureichend? Ne? Also wenn du halt in diesem Geschäftsmodell dann wahrscheinlich nur ein halbes Prozent oder möglicherweise sogar nur ein Promille deiner Zahlung irgendwie nicht im Griff hast, kann dir sowas halt passieren. Und also ich glaube, das ist der Grund, warum du sagst, überraschend kommt das nicht. Ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Art und Weise Teil der DNA ist, aber das Modell ist halt wie ein Magnet wahrscheinlich für solche Art von Menschen, von Firmen, die halt Geld waschen wollen.
Genau, also da ging es gar nicht überraschend irgendwie Weiß, dass ich da was unterstelle, sondern letztendlich, ich gucke Weiß an, wie viele andere Korrespondenzbanken im SWIFT-Bereich.
Ja,
und die sind ja auch Korrespondenzbank as a Service für N26 genau. Und Co. Und man muss nur gucken, wie viele Korrespondenzbanken im SWIFT-Bereich seit Jahren komische Geldwäscheprobleme haben. Da gibt es große deutsche Banken, ja, da gibt es große dänische Banken etc.
Und wie wir bei Wise ja sehen, du kannst damit halt unglaublich gut und vielleicht sogar auch einfach Geld verdienen. Und deshalb ist es ja auch so, dass einfach auch die eine oder andere Bank gerne Korrespondenzbank ist, weil sie damit Geld verdienen kann, gerade mit dem FX-Geschäft. Aber vielleicht habe ich einfach auch nur schon auf die nächste Meldung geguckt, als sie sagte, es ist nicht überraschend, weil da war es nicht überraschend.
Ja, wobei, das ist eine andere Qualität. Also letztendlich bei dem Weiß-Thema ist vielleicht ein bisschen Fahrlässigkeit im Transaction Monitoring.
Überhaupt.
Das ist hier, was da kommt, ist wirklich organisierter Betrug. Nämlich hat das Handelsblatt jetzt eine neue Recherche rausgebracht.
Sei vorsichtig.
Also zumindest, ich kann nur das sagen, was im Handelsblatt-Artikel steht. Bitte beschweren.
Mutmaßlich.
Mutmaßliche, genau. Und zwar ging es da irgendwie darum, dass kleinzahlige Kreditkartenabbuchungen gemacht wurden und dass die Leute das nicht rausgefunden haben. Also irgendwie kommen 2 Euro, 5 Euro Transaktionen und dann keine Chargebacks gemacht haben. Und das wohl gewerbsmäßig unter Infiltration der hiesigen Acquirer erst bei, und das sind die Namen, die zumindest Handelsblatt nennt, Mirko Hüllemann von Unser, der dann aber auch nicht nur bei Unser, sondern das dann auch bei allen großen Acquirern, Concardis, also heute Netz und PayOne das gemacht hat. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat oder bereitet jetzt eine Anklage vor. Teilweise sitzen die Kollegen im Gefängnis, auch angeblich in Koblenz. Und ich bin nie zum Wirecard-Prozess gefahren, weil nach München war es mir immer zu weit. Aber Koblenz ist hier um die Ecke. Ich werde, glaube ich, mal runterfahren und mir das mal anschauen.
Jochen, du verstehst doch, was da passiert. Erklär doch bitte mal Lieschen Müller oder halt mir mal kurz in 3 Sätzen, was die getan haben.
Letztendlich haben die Kreditkartentransaktionen genutzt, die belastet und haben damit gehofft, dass die Leute das in diesem Riesenstatement, das ihnen nicht auffällt und kein Chargeback bekommt. Aber es gab keine Leistung dagegen.
Beispiel, Jochen hat eine Kreditkarte und woher auch immer haben sie deine Kreditkartendaten und belasten deine Karte mit 30
Cent. Mit 5 Euro.
Mit 5 Euro oder mit 3 Euro. Und das machen sie halt systematisch, wahrscheinlich vor allen Dingen bei Karten, die halt möglicherweise viel Transaktionen haben.
Genau. So, und das
hoffen dann, und hoffen dann darauf, dass eben kein Chargeback stattfindet.
Genau, also erstens muss ich es mal rausfinden, mich daran erinnern, war ich das oder war ich das nicht. Es fällt mir überhaupt vermutlich gar nicht auf, weil ich so eine kleine Transaktion nicht anschaue. Und wenn es mir auffällt, rufe ich bei meiner Bank an und sage, war ich nicht. Und da muss man natürlich auch wieder Experte sein, das sind vermutlich die Kollegen gewesen, und wissen, dass ein interner Chargeback-Fall in Banken, auf der Bankenseite, mit Prozesskosten verbunden ist. Und die Prozesskosten oft weit über dem Transaktionsbetrag ist, weshalb die Bank dann häufig einfach gesagt hat, komm, wir schreiben es einfach ab, wir buchen es dem Kunden gut, aber wir machen kein Chargeback.
Und deshalb so, und auch der Name Operation Chargeback.
Exakt. Und das ist, also das war die, ehrlich gesagt, sehr, sehr smarte Strategie, die dann aber doch irgendwann mal aufgefallen ist. Und
aber du musst ja in irgendeiner Weise ein Händler dahinter sein. Und diesen Händler haben sie selber angelegt oder wie haben sie das getan?
Das weiß ich nicht. Ich nehme an, dass sie die geonboardet haben bei den Concardis und PayOnes, nachdem es bei uns wohl nicht mehr ging. Und dann darüber die Transaktion gemacht haben und dann wohl auch das interne Risikomanagement dieser Acquirer unterwandert haben mit Wissen oder gar mit Tätern. Das werden wir alles rausfinden, wenn dann die Staatsanwaltschaft ihre Anklage verliest und wir wissen, wer da alles angeklagt ist und welche Rollen die denn hatten.
Und das Ganze ist initiiert worden, hast du ja gerade schon gesagt, unter anderem oder initiiert, jeweils war einer derjenigen, der Gründer von Heidelpay, heute Unser, Mirko Hüllemann. Und der andere war jemand, der eigentlich immer Händler zuschustert, ne? Der hat eigentlich von vielen Acquirern oder von vielen Netzbetreibern ein gern gesehener Mann war, die halt irgendwie möglicherweise noch ein paar Transaktionen brauchten. Und da gibt es solche Menschen im Markt. Was machen die, Jochen? Aber auch nochmal für die Dummies im Markt, die
Ja, die tingeln und bringen Neugeschäft dem einen oder anderen Acquirer. Und der war damals schon in dem ganzen Wirecard-Skandal mit drin, war auch angeklagt in New York wegen Geldwäsche. Da kam dann der Hüllemann und hat wohl irgendwie Medienberichten, ich habe gar keine Ahnung, aber ich zitiere nur Medienberichte, hat den irgendwie per Kaution aus dem Knast geholt. Und der hat dann wohl wieder weitergemacht, muss wohl bei den großen Acquirern auf der Geschäftsführungsebene einen ausgegangen sein und dann da denen Neugeschäft zugeschustert haben, die natürlich alle unter wahnsinnigem Druck stehen. Hier eine Concrete ist damals mit Private Equity drin, eine PayOne natürlich auch im Kontext von Worldline. Und das hat wohl ein paar Jahre funktioniert und dann irgendwann nicht mehr. Ich frage mich immer nur, die Namen waren ja alle bekannt, auch die Historie war bekannt. Wie kann es denn eigentlich sein, dass da sowohl die Geschäftsführer, der Acquirer, als auch das Risikomanagement geschlafen hat? Also das wird, glaube ich, auch nochmal aufzuarbeiten sein. Nach den ganzen Medienberichten, auch mit diesen Namen im Wirecard-Skandal, wie es dann möglich war, dass die dann trotzdem wieder irgendwie eine Plattform gefunden haben, wo sie ihr Geschäft weitermachen konnten.
Ja, wirklich schon crazy. Ich habe den Podcast des Handelsblatts irgendwie auch angefangen zu hören. Ganz interessant. Also es gibt auf der einen Seite im Handelsblatt halt ein paar Artikel, aber auf allen Podcast-Plattformen auch eine ganz gute Podcast-Serie. Also einfach kann ich empfehlen zu hören.
Aber wir müssen natürlich sagen, weil die sind auch um sich auch sehr anklagefreudig. Ne? Die Wirtschaftswoche wurde da auch gleich irgendwie abgemahnt. Natürlich gilt dass die Tatsache, dass sie jetzt die Unschuldsvermutung, dass sie unschuldig ist, solange es keine Verurteilung gilt. Und von daher sitzen alle in Untersuchungshaft. Das heißt nicht, ob sie es gemacht haben. Wir wissen auch die Details nicht. Deswegen wird es spannend zu sehen, wie dann die Verhandlungen bei der Staatsanwaltschaft in Koblenz vom Gericht in Koblenz sein werden.
Genau, dann zur letzten Meldung, Jochen, für heute.
Molly, bleib im Payment- und PSP-Bereich. Molly, im Grunde, wir haben mit Papa schon mal gehabt, das Stripe für KMUs, das europäische Stripe für KMUs, expandiert weiter, hat 350 Millionen Euro ausgegeben, dass sie das für eine Expansion in Europa zur Verfügung stellen wollen. Sind immer so ein bisschen im Windschatten von Stripe, im Windschatten auch von Adyen, aber machen offensichtlich ein gutes Geschäft.
Total. Haben wir, wie gesagt, schon ein paar Mal drüber gesprochen und das war jetzt aber nur eine Meldung, dass sie halt noch weiter in Europa expandieren wollen. Ne?
Das zeigt, Payments ist trotz aller Abstiege, wenn wir die Worldline Nexi Marktkapitalisierung anschauen oder auch Adyen ist ja auch ziemlich unter die Räder gekommen mit ihrer Marktkapitalisierung, Fiserv auf der Acquiring-Seite. Es geht doch noch. Also man hat auch ein paar positive Beispiele, wie eine Stripe, wie eine Molly, die aber kurioserweise halt einen anderen Ansatz haben. Die machen diesen Dev-First-Ansatz. Und by the way, nochmal im Kontext der Stripe, des Stripe-Events. Seitdem ich hier da programmiere mit Claude und viel enger in APIs denke, habe ich auch einen viel besseren Zugang zu diesem Developer-First-Ansatz, weil das löst halt dann doch sehr viele Probleme für dich, wenn du Schnittstellen baust etc. Also von daher kann ich das auch jetzt, seitdem ich da ein bisschen tiefer getaucht bin in die Prozesse und in die Programmierung, kann ich es auch noch besser nachvollziehen, was da der Wettbewerbsvorteil ist im Vergleich zu klassischen Acquirern und PSPs.
Wir waren bei Figo ein bisschen zu früh.
Definitiv, ja. Aber das gehört leider immer dazu, auch das Timing ist a bitch. Und by the way, also ich wünschte mir heute, und das gibt's bis heute immer noch nicht, ein Non-Onboarding PSD2 API Ding als App oder Integration in Claude.
Für das Thema Banking?
Ja.
Jaxi.
Stimmt. Muss ich mal angucken. Stimmt. Ja.
So, gut. Das nutzt doch Mike für sein eigenes
Ding. Stimmt, für sein eigenes Ding. Und da haben wir den Vincent ja erst vor 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen einen Podcast gehabt.
Richtig.
Stimmt, also, noch gar nicht gedacht. Muss ich mal angucken, genau.
Mach mal. Schönen Sommer.
Ja, wir machen aber trotzdem noch den Juli und den August, oder?
Ja, klar.
Gut. Dann macht's gut, genießt die temporäre Kühle, bevor die nächste Hitzewelle kommt, und dann hört ihr uns Ende Juli wieder oder Anfang August. Danke dir, André. Tschüss.